Intensiv digital durchdacht. Das ist der Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute geht's um Talente finden. Clemens Weins im Gespräch mit Horst Müncheberg. Viel Vergnügen.
Der Erfolg eines Unternehmens lässt sich auf einen wesentlichen Punkt herunterbrechen. Talente. Es ist wie im Fußball. Findet ein Unternehmen die richtige Person für sein Team, kann jedes Management-Tool dagegen blass aussehen. Sich blind verstehen killt eigentlich jede agile Methode, die von oben eingeführt wird. Das wissen nun bereits viele Unternehmen, weswegen auch HR-Dienstleister wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Die folgen dem Ruf, dass Unternehmen mit so wenig Overhead wie möglich neue Kollegen und Kolleginnen finden wollen. Am besten hat man sein eigenes Online-Tool mit einer Suchmaschine und gut gepflegten Datenstämmen. Doch gerade hier trennt sich die berühmte Spreu von Weizen. Einen sehr guten Datensatz anbieten zu können, bedeutet, dass man sich darum kümmert, Menschen zu finden, Talente, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Neben einer Softwareplattform wie Xing oder LinkedIn braucht es eben auch Menschen, die mit Erfahrung Talente finden. Genau für diese Kombination steht Haze. Das sage nicht ich, sondern der Head of Marketing der Haze AG, Horst Müncheberg. Den habe ich auch heute zu Gast bei Brennstoff. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du bei Brennstoff bist.
Hallo, Clemens. Grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen was beitragen kann.
Ja, gleich mal eine passende Frage vorab. Wie bist du eigentlich zu Haze gekommen? Bist du ein Headhunter oder sowas?
Also, ich glaube, Haze an sich ist jetzt nicht als Headhunter sozusagen, als klassischer Headhunter zu bezeichnen. Einfach, das ist ein, kann man ja sagen, Fulfillment, also ein Full-Service, HR-Dienstleister, um eben im schönen Denglisch das mal zu formulieren. Also, wir bieten alle möglichen denkbaren Dienstleistungen rund um Personal und Personalmarketing auch an. Und wie bin ich zu der Ehre gekommen? Ja, tatsächlich über einen Headhunter. Ich war vorher in München bei der Firma Payback, die der eine oder andere in Deutschland ja auch kennt, ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Und da war ich 11 Jahre lang und dann hat sich da ein Fenster aufgetan und ich wurde von einem Headhunter dezidiert angesprochen auf diese Stelle, auf diese Position, auf dieses Aufgabenfeld. Und so ergab dann klassisch das eine das andere. Man hat sich ausgetauscht in unterschiedlichen Konstellationen, hat dann festgestellt, es passt von beiden Seiten, weil man muss ja zu dem Job passen, wie der Job zu einem selbst und die Company. Und jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr als Marketingverantwortlicher bei Haze und dem Schwerpunkt Mannheim.
Was zählt denn dazu deine Kernaufgaben? Klar, du musst irgendwie schauen, dass das Haze glänzt auf dem Markt als Marketingleiter, aber es ist ja ein ganz spezieller Markt. Haze ist ja jetzt in einem Markt unterwegs, der, wo man jetzt nicht sagen könnte, das kennt jetzt jegliche andere Branche. Was ist denn das Spezielle am Marketing für Haze?
Das Spezielle am Marketing für Haze ist, dass wir grundsätzlich in beiden klassischen Welten unterwegs sein müssen, nämlich B2B und B2C. Das unterscheidet uns schon mal ab Front ein Stück weit von einem klassischen Marketeer in anderen Companies These. Dann ist aufgrund unserer Aufstellung bei Haze, und ich hatte es ja gesagt, sehr Full Service, haben wir Verbindungen in so ziemlich auch jede Branche, auch Specialisms und so weiter. Und wo wir halt viele verschiedene Anforderungen vom Markt, von unseren Kunden und natürlich von uns selbst dann irgendwie auch an den Markt bringen müssen in Sachen Kommunikation. Und das ist nicht einfach, wenn man weg will von der klassischen Massenkommunikation. Und da auch hier, wir bedienen auch alle Vertragsarten, also Festanstellung als Beispiel. Das ist natürlich eine andere Geschichte als Freelancer zu vermitteln. Und hier sind wir, und da ist der Unterschied vielleicht auch gar nicht so groß zu anderen Companies, die unterschiedliche Produktlinien haben. Die müssen sich auch überlegen, ob es jetzt B2B, B2C ist. Also letzten Endes ist da der Unterschied sicherlich in der Systematik an sich nicht ganz so groß. Haze hat natürlich die Besonderheit, dass Haze selbst eine gewisse Größe da hat am Markt und wir eben nicht fokussiert uns auf eine Sparte oder einen Vertragsart fokussieren, sondern eben da wirklich mit dieser Breite der Kommunikationsanforderungen umgehen müssen, so würde ich es mal sagen. Und das ist ein Riesenunterschied zu anderen HR-Dienstleistern, die eher sich Teile aus dieser HR-Thematik verschrieben haben.
Wenn man jetzt mal ein bisschen flapsig wird, also wir sind ja im Bereich der Digitalisierung unterwegs und da ist einem wirklich klar, derjenige, der irgendwie Zugang zu guten Entwicklern hat und gute Ideen hat, der kann schnell ein Portal bauen und wer schnell ein Portal in eine Plattform bauen kann und ein paar Menschen kennt und eine Suchmaschine implementiert hat, kann auch dafür sorgen, dass man gute Leute findet. Jetzt wirbt zum Beispiel Xing mit einem Freelancer-Portal und die man als Firma leicht nutzen kann. Wir als Agentur sie rein theoretisch leicht nutzen können, da aber auch man untereinander recht schnell sich austauschen kann und Personen finden kann. Und es gibt ja auch viele andere Portale, die ähnliche Services anbieten. Warum hat Hays solch eine Plattform noch nicht angeboten? Also was hindert euch?
Wir schauen uns natürlich den Markt und die Bewegung unserer vermeintlichen Wettbewerber natürlich auch sehr genau an. Und auch gerade das Thema Plattform ist eines, das wir uns immer regelmäßig auch, wie es so schön heißt, altdeutsch fast auf Wiedervorlage legen. Wir sehen, dass diese Plattformen im schönen Zyklus, klassisch, wie man es kennt, auf und nieder, da kommen neue dazu, dann gehen alte wieder raus. So richtig durch die Decke geht da auf dem deutschsprachigen Raummarkt eigentlich kaum eine oder überhaupt keine, auch nicht die von Xing. Woran liegt's? Die Klientel, die gut vermittelbar ist, die auch einen wirtschaftlichen Erfolg verspricht, wie zum Beispiel eben die Freelancer-Community, die ist natürlich sehr groß und sehr breit. Das ist aber trotzdem ein erklärungsbedürftiges Business, was man da dann treibt. Mhm. Und der kleine Mittelständler aus irgendeiner Metropolregion rund um Nürnberg, der hat andere Sorgen, als zu wissen, wie man ein Contracting-Modell aufbaut. Aber diese Plattformen suggerieren natürlich, dass es total einfach geht. Klick, ich finde dann jemanden. Aber es stellt sich gerade in diesem höherpreisigen Segment heraus, dass der Teufel steckt hier im Detail. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein C++-Entwickler gesucht wird und ich weiß, ich brauche einen C++-Entwickler. Das habe ich irgendwoher gehört, ob ich der Chefeinkäufer bin, ob ich der Projektleiter bin oder zu wem gemacht wurde. Dann kann ich natürlich ganz einfach auf so einer Plattform C++ als Skill suchen, als Eigenschaft suchen. Dann stellt sich aber doch heraus, dass der C++-Entwickler ganz unterschiedliche Ausprägungen hat. Der eine eher sogenannt Frontend arbeitet, der andere eher Backend arbeitet. Und solche Dinge, solche Feinheiten, die aber essentiell wichtig sind für die erfolgreiche Vermittlung, dass diese Person zu dem Job passt, zu der Aufgabe, die er erledigen soll, das kann aktuell noch keine Plattform richtig. Das heißt, hier spielt Hays eigentlich nach wie vor unsere Beratungsstärke aus, dass wir uns eben mehr persönlichen Kontakt an der Stelle erlauben, weil wir merken, dass die Matching-Qualität, die sogenannte das Passen von Suche und der Besetzung durch die Person, dass das einfach wesentlich noch besser läuft, wenn wir gerade in diesen Bereichen, das war ein Beispiel mit dem Contracting, mit dem Freelancer, dass wir hier einfach bessere Qualität liefern können, als vermeintlich eine Plattform suggerieren mag an der Stelle. Einfach die Jobs sind viel zu verschieden. Die Skills, die sich die Leute mittlerweile ranschaffen, die haben auch eine riesige Bandbreite von inhaltlicher Tiefe, ne? Zwischen Online-Seminar mal besucht oder 5 Jahre bei Google. Ja, das sind keine Plattformen, beurteilt das in ihrer Gänze und ihrer Tiefe. Und da gibt es welche, die dann am Markt kommunizieren, sie nutzen AI und dergleichen. Auch das haben wir festgestellt, steckt noch sehr in den Kinderschuhen und dort wirklich hilfreich, einem Bauleiter, einem Laborchef oder einem Mittelständler, einer Bäckereikette die richtige Person zu vermitteln. Deswegen haben wir noch keine dezidierte Plattform, wenn man es mal so sagen möchte. Also es war ja die Frage nach, warum haben wir keine Plattform? Nichtsdestotrotz haben wir unsere Website als Destination, als Zielpunkt, als Anlaufpunkt arbeiten wir damit sehr, sehr stark und sehr, sehr erfolgreich die letzten Jahre. Ob das eine Meldung ist, ich habe hier eine Stelle, die möchte ich irgendwie besetzt bekommen. Ob das ein Interagieren mit uns im Sinne von CV-Upload, also den CV uns zur Verfügung zu stellen, sagen, hey, ich suche einen Job, vermittelt mich mal. Das sind alles Dinge, die unsere Website an sich schon kann. nativ. Ja. Wir haben es nur eben noch nicht rausgekoppelt und uns einen schönen Namen dazu ausgedacht mit den gleichen Funktionalitäten. Aber das heißt nicht, dass wir uns das nicht regelmäßig anschauen, um zu sehen, ob wir mittlerweile selbst da einen Mehrwert liefern können, der uns einfach auch vom Restmarkt abhebt. Weil wie gesagt, dieser Use Case, ich klicke mir dann Skills zusammen, ich schreibe Skills rein und so weiter und so fort. Das ist ja trotzdem Zeitfresser. Das löst ja kein echtes Problem. Ich muss ja dann selbst wieder in die Suche. Dann kriege ich aus dem Ballungszentrum kriege ich dann hunderte von vermeintlichen CVs, die passen könnten. Auch die muss ich dann wieder selbst durchfressen. Da hilft mir aktuell kein Toolset am Markt. So. Und insofern, das ist eher der Grund, warum wir da bis jetzt noch nicht zugeschlagen haben, noch nicht an den Start gegangen sind mit einer dezidierten Plattform, weil wir eben nicht das Gleiche machen wollen, wenn wir es tun, sondern dann wollen wir ein wirkliches problemlösendes Tool an den Start bringen, eine Plattform an den Start bringen.
Also ich höre zum einen mal raus, dass ihr, wie gesagt, nicht untätig seid. Das habe ich jetzt rausgehört. Das Thema noch hat, da klingt so ein bisschen, kleine Wörtchen noch, klingt so, als wärt ihr nicht untätig. Was ich auch rausgehört habe für euch, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das heißt, ihr Technik hin oder her, letzten Endes ist es ein Vehikel, um Leute zusammenzubringen, und ihr seht immer noch den Fokus darin, die richtigen Leute auch für Haze einzustellen, die sich darum kümmern, die richtigen Menschen auf dem Markt zu finden, um dann wiederum die Menschen gut zu vermitteln. Und so kennen wir auch Haze, so sind wir euch auch begegnet. Die Frage ist jetzt, der Recruiting-Markt, der HR-Markt entwickelt sich trotzdem rasant weiter. Und wir als Agentur, als Kühlers-Agentur, kriegen natürlich auch mit, dass wir Menschen mittlerweile auch auf anderen Wegen erreichen. Über Facebook, über Xing, über Instagram, über sonst was. Wir haben diesen Direktkontakt und können mit Leuten reden. Es ist definitiv aufwendig und der Teufel steckt im Detail, aber es verändert sich was. Bottom-up, würde ich sagen. Ne? Also die Masse kümmert sich gerade selber darum, dass sie sich irgendwie vernetzt. Das ist so meine Beobachtung im HR-Markt von außen betrachtet. Wenn du jetzt als Innenbeobachter mal drauf schaust, was ändert sich für dich gerade am dynamischsten am HR- und Recruiting-Markt?
Ja, das ist interessant, also, dass das auch anspricht. Ich meine, die am HR-Markt Mitarbeiter, ob das Führungskräfte sind, das ist ja stetig in Bewegung. Und das folgt natürlich Marktbewegungen im Wesentlichen natürlich auch, aber das folgt natürlich auch äußeren Umständen, nicht zuletzt Covid. Auch das betrachten wir in schöner Regelmäßigkeit über unsere Studien. Jetzt launchen wir jetzt wieder unseren sogenannten HR-Report, wo wir uns bestimmte Themen raussuchen und uns die von über 1000 verantwortlichen Entscheidern im ganzen deutschsprachigen Raum mal beantworten lassen. Dazu zählen Fragen nach veränderte Führungsstrukturen, agile Organisationsformen, Sinnstiftungen in der Arbeit und durch die Arbeit und natürlich Flexibilisierung. Ne? Das New Work ist ja in jeder Munde und dem müssen wir uns natürlich auch stellen. Ne? Also welchen Einfluss hat die Krise aktuell als Corona auf die einzelnen Aspekte von dem sogenannten New Work. Und das versuchen wir natürlich uns dann rauszusuchen und oder rauszuhören und dann für uns auch unsere Entscheidung daran auch ein Stück weit abzuleiten, uns da auch selbst ein bisschen Handlungssicherheit auch stärker zu verschaffen, genauso wie wir das für unsere Kunden natürlich vorhaben. So, und das sind Dinge, dass Führungskräfte jetzt ihrerseits nicht nur mit dem Wunsch nach flexiblerer Arbeitsweise zu kämpfen haben, und im Moment ist es tatsächlich eher eine Kampfsituation, wie man der ein oder anderen öffentlichen Meinung folgen kann. Es fällt einfach auch weiterhin schwer, im Team Entscheidungen, das Team Entscheidungen einzubringen, klassisch in alter Denke Macht abzugeben und sinnvoll mit eher agileren Organisationsformen und Strukturen umzugehen. Das sind solche Folgen, die wir aktuell da betrachten in diesem Kontext. Und wie gesagt, zu diesen Reports oder zu diesen Themen sammeln wir auch regelmäßig Marktinsights dann auch ein und verarbeiten die.
Ich kenne jetzt aus dem Fußballbereich, dass es sowas wie, ja, es gibt ja diese Headhunter im Fußballbereich, die Talentsucher, die sehr stark im Bereich Profiling unterwegs sind. Also wir stellen ja Profile, psychologische Profile auch und so. Wie sehr wird das von euch genutzt oder beziehungsweise gibt es da eine bestimmte Zielgruppe, die das wirklich braucht? Also dieses Thema Profiling, passiert das irgendwie, wenn man Vorstände versucht zu finden oder passiert das mittlerweile flächendeckender?
Also ich glaube nicht, dass das klassische Recruiting, so wie wir es auch als Dienstleistung anbieten, auf Profiling, auf ein derartiges Profiling angewiesen ist. Das ist auch nicht unser Geschäftszweck an der Stelle, sondern wir glauben daran, dass wir über die reinen deskriptiven Daten, die wir über zum Beispiel einen CV erhalten, dass wir daraus ein entsprechendes Matching von Aufgabe und der Person hinbekommen. Da steht immer noch auch bei uns ein Mensch dahinter, der sich auch darum dann kümmert. Das ist sicherlich toolbasiert unterstützt in administrativen Abläufen, aber ein Profiling findet da bei uns nicht statt. Und das mag vielleicht für einen dezidierten Headhunter oder Scout, Talentscout im Fußball, um da zu bleiben, da mag das sinnvoll sein. Ich glaube, dass die Unternehmen in Verbindung dann auch mit den Gesprächen und natürlich auch im Nachgang mit über Probezeit und oder auch Probearbeitsweisen durchaus ihre Erfahrung damit sammeln können, ob jemand zum Unternehmen passt, weil das Match zur Aufgabe selbst, das handwerkliche Matching, das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin ohne Profiling. Die Informationsbreite wird einfach viel, 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 viel größer in den letzten Jahren, natürlich auch technisch bedingt. Und da setzen jetzt erste AI-Strukturen dabei an, die Informationen eben nicht nur aus dem CV herausholen, also die nicht den Weg nach des Profilings gehen, sondern die versuchen, Informationen eher zu kombinieren aus anderen Quellen, um dort eher aus dem Referenzcharakter herauszukommen. In Deutschland, genauso wie zum Beispiel in Österreich vor allen Dingen, zählen zum Beispiel die Titel sehr, sehr stark noch. Die haben eine gewisse ausschlaggebende Charakteristik im Entscheidungsprozess. In anderen Ländern ist eher, was habe ich nebenher gemacht, entscheidend für den Entscheidungsprozess. Wie viel Engagement, ob es jetzt soziales Engagement oder anderes ist, außerhalb des klassischen Jobs. Welche eigene Webseite habe ich denn? Was lese ich aus dieser Webseite heraus? So. Und das sind eher die Dinge, die aktuell, glaube ich, vor allem dann technisch unterstützt, nennen wir es gerne auch AI oder KI, mit einbezogen werden, langsam, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Aber nochmal, Profiling, das mag für klassische Headhunter sinnvoll sein. Kann ich nicht beurteilen aus der Entfernung. Für uns ist das kein Modell des Profiling.
Es gibt ja sowas, also LinkedIn ist ja jetzt mittlerweile schon in der Businesswelt zumindest das laufende Netzwerk. Und man kriegt auch mit, wird immer mehr Fokus darauf gelegt, dass man seinen Social Selling Index erhöhen muss. Ne? Da gibt es ja mittlerweile richtige Wettbewerbe, wie hoch ist dein Social Selling Index. Also Social Media spielt eine Rolle und auch die Performance von Menschen in Social Media spielt eine Rolle. Inwiefern spielt das denn in Auswahlkriterien wirklich realistisch eine Rolle? Also sind die Unternehmen heute wirklich daran interessiert, wenn sie auf euch zukommen, wie die Personen im Bereich Social Media performen? Wird das auch wirklich getrackt?
Ja, nein, das ist natürlich auch eine in Stellen sicherlich noch auch eine hart philosophisch geführte Diskussion aufgrund meistens auch von mangelnden Insights dazu. Wir sind da zum Schluss gekommen, dass wir da durchaus unsere guten Erfahrungen damit machen, und zwar in mehrere Richtungen hinein. LinkedIn und diese Netzwerke genauso wie Xing, die nutzen wir natürlich auch in beide Richtungen, sowohl in der Suche als auch dann, wenn man uns anspricht. Und wir stellen durchaus fest, dass der Point of Entry, dass der Zugang zu Kunden, zur Kundenmeinung, zur Kundenentscheidung durchaus in diesem, du hast es jetzt Social Selling genannt, durchaus sich wiederfindet, beziehungsweise dadurch auch gut verstärkt wird. Es ist einfach mal eine Geschichte, bin ich jetzt ganz einfach das ist ja nichts Neues, dieses Prinzip, dass jemand, der bekannt ist und geschätzt ist in seiner Bekanntheit, dass der einen gewissen Einfluss hat. Das geschieht täglich durch sogenannte Influencer, aber auch hier, das ist jetzt ganz schräg ein bisschen zu vergleichen, und hier haben wir natürlich ähnliche Wirkmechanismen. Wenn ich weiß, an wen ich mich kurz wenden kann, wenn ich eine kurze Frage habe und wenn ich von dem auch eine richtige Antwort kriege, ohne dass mir sofort was verkaufen will, das ist auch, glaube ich, wichtig, dann hat der einfach eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit. Und wenn ich dann wirklich mal die Chance habe oder den Anlass habe, einen Service, ein Produkt in diesem Kontext wahrnehmen zu wollen, dann ist die Bereitschaft definitiv einfach höher, wenn jemand Bekanntes und Geschätztes dann auf mich zukommt oder ich auf den zukommen kann. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Also ja, das hat definitiv Impact. Das geht in sehr, sehr viele Richtungen. Das geht auch natürlich, verbinden das viele immer noch in einem Kontext klassischer Kaltakquise, Hauptsache vernetzen, und dann kann ich nach 2 Minuten schon Credentials und darf ich für sie ihr Sales oder Marketing revolutionieren. Das wird es auch immer geben. Aber ich glaube, dass wir hier noch am Anfang einer Entwicklung sind.
Also die Social Media spielt eine Rolle, und die Leute verspüren ja auch mittlerweile da so einen gewissen Leistungsdruck. Also dass man, wenn man nicht Teil davon ist und nicht Teil in diesem Netzwerk ist, dass man da irgendwo liefern muss.
Ja, der historische Spruch, nichts versteckt sich besser, man kann Leichen am besten verstecken auf der dritten Suchergebnisseite von Google. Das trifft natürlich ein Stück weit, schlägt sich das natürlich in die gesamte Social-Media-Welt hinein. Und da gibt es natürlich den absoluten Lautsprecher, der mit einem Sendungsbewusstsein 100 einhergeht und keine 3 Minuten ohne Post auskommt. Und da gibt es natürlich auch welche, die deren Account digital verstaubt. Aber ich glaube, wie ich schon sagte, ich glaube, das wird eine entsprechende Welle auch dann durchmachen und Entwicklung. Es wird bleiben, definitiv, denn es hilft. Es hilft auch der Marke selbst. Das ist nicht nur ein Einzelbranding-Thema. Es ist nicht nur ich mache mir meine eigene kleine Insel, weil im Regelfall oder in den meisten Fällen, wenn man mal die Selbstständigen außen vor lässt, baue ich das ja auf der Basis einer schon möglicherweise bestehenden Unternehmensmarke. Ich nutze Corporate Content, um mich selbst an der Stelle zu promoten und als Spezialist, als Ansprechpartner zu positionieren. Und umgekehrt, wenn das gut läuft und gut gemacht wird, reflektiert das natürlich auch auf die Hausmarke, auf die Corporate Marke dann auch zurück. Im Guten wie im weniger Guten.
Ganz nach dem Sinne, eat your own dog food. Wie ist denn Hayes so drauf, wenn es um das Thema Personal Branding geht? Ist das bei euch so eine Richtlinie, dass jeder so ein LinkedIn-Profil braucht, der bei euch arbeitet, um sich selber auch für die Marke Hayes zu vermarkten?
Das Schöne ist, wir haben von Xiang gesprochen, wir hatten einen sehr ambitionierten und wirklich auch sehr schlauen Kollegen, der das auch federführend auch sehr stark initiiert und vorangetrieben hat, da eine Zündstufe hier auch wirklich ins Unternehmen getragen hat. Schöne Grüße an den Stefan Ratgeber an der Stelle. Und wir haben immer noch Kollegen, die das auch sehr, sehr nach vorne treiben, wie den Markus Herrlin. Das funktioniert schon gut im Selbstzündemodus. Da springen auch Leute drauf ein, weil sie einfach sehen, dass sich da was verbessert. Und wir müssen das nicht vorgeben. Wir haben es weder nach oben noch nach unten gedeckelt. Wir haben auch da mehr gewisse Freiräume. Du kannst dir vorstellen, ein Brandverantwortlicher, der guckt natürlich dann mit gewisser Angst darauf, was wird denn da jetzt kommuniziert und gepostet. Und na klar gibt es Dinge, die man dann als Brandverantwortlicher vielleicht ein bisschen anders sieht, als wenn es dann gepostet wird. Und manche Dinge sehen ein Stück weit anfassbarer, will nicht sagen hemdsärmlicher aus, aber anfassbarer aus. Manche Dinge sind einfach auch dann hochprofessionell. Auch das ist eine Entwicklung. Und dass wir das jedem ins Stammbuch reinschreiben müssen, wenn du nicht Social Media Expert bist und jeden Tag 100 Posts raushaust, dann kommst du nicht zu uns. So ist es eben nicht. Wir glauben daran, dass es die Leute überzeugt, was sie da tun in ihrem Job. Und es muss auch nicht jeder. Das soll der seine Aufgaben hat am Kundenkontakt und im Marketing. Er soll für sich da das richtige Maß natürlich finden. Und da, wo wir sehen, dass es erfolgreich ist, glauben wir sehr stark daran, dass es da einen Selbstantrieb gibt. Und den sehen wir auch an der Stelle, dass sich der auch einstellt.
Und wenn man jetzt mal, also das heißt, bei euch gibt es keine feste Richtlinie für Leute, dass sie sich auf LinkedIn einbringen müssen. Es gibt keine Personal Branding Polizei, die sich überlegt, naja, du warst jetzt irgendwie nicht so gut drauf, das habe ich rausgehört. Das ist ja eine Schräglage, die gibt es ja mittlerweile auch in Unternehmen, dass man quasi die Leute dazu mehr oder weniger subtil dazu nötigt zu sagen, ey, ihr müsst aber auf LinkedIn ein bisschen aktiver werden.
Wie gesagt, ich hatte die beiden Kollegen gerade eben schon auch genannt, da gibt es auch noch stellvertretend andere, die den Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen. Eine Marina Zajac, die die ich sehr, sehr schätze, die sehr, sehr viel drauf hat in diesem Kontext. Sie steht vom Vorstand über die Führungskräfte bis hin zum einzelnen Post, zum Mitarbeiter zur Verfügung, um dort einfach auch zu coachen und zu beratschlagen, was tut man, welcher Content ist für wen denn sinnvoll. Das ist eher ein, wir wollen diese Pflanze, es ist kein Pflänzchen mehr, wir wollen diese Pflanze durchaus hegen und nutzen, weil sie einen Teil unserer Facette natürlich auch abbildet. So, und ja, wir gehen durchaus offensiv damit um, dass wir anregen dazu und nutzt es, weil es ist erfolgreich, aber wir gehen nicht in diese Zwangssituation, wie du es gerade eben beschrieben hast, so, von dir habe ich heute noch nichts gelesen in meinem Feed, warum, was ist denn da los? So, das ist der falscheste Weg ever, sondern wir wollen Beispiele schaffen durch Leuchtturm-Mitarbeiter, die Steffi Asper, der Markus Herrlin, die Marina Zajac, die das an der Stelle machen, oder meine Kollegen, die Maria Holschuh, die das wirklich sehr, sehr erfolgreich machen, auch in unserer Marketinglinie, ne? Alina Meitner, um jetzt nochmal jemanden reinzubringen, ich hoffe, die werden mir nicht alle abgeworben, die machen das sehr, sehr erfolgreich im Eigenaufbau, im Eigenantrieb, und ich glaube schwer dran, dass das der richtige Weg ist und eben nicht dieser Zwang, du musst, und diese sondern eher die Sensibilität, nutze es. Wir schieben durchaus rein. Also wir lassen es nicht unbeantwortet. Aus unserer Sicht ist es ein, du solltest es nutzen, mach es nutzbar. Wenn nicht, es ist nicht schlimm, aber du siehst, dass die Vorteile, die da drin liegen, einfach auf der Hand, sie sind gegeben.
Mhm. Du hast gerade dieses schöne Wort gesagt, hoffentlich werden sie nicht abgeworben, diesen schönen Satz. Das bindet mich gerade zur nächsten Frage über, und zwar dieses, was bindet Menschen an Unternehmen? Es ist ja mittlerweile wirklich so, dass Personen sich ja wirklich auch selber branden können auf einem LinkedIn, mit einem LinkedIn-Profil, und dafür sorgen, dass sie natürlich Anfragen bekommen von ganz vielen Firmen und die sie haben wollen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, man sagt ja immer, die gehen, die wollten gehen, und es liegt meistens am Unternehmen. Was kann man als Unternehmen eigentlich dafür machen, dass Mitarbeiter von sich aus sagen, nee, ihr könnt mich jetzt gern versuchen abzuwerben, ihr könnt mir auch gern für 10% mehr Gehalt bezahlen, aber ich will nicht gehen?
Ja, also wir müssen erstmal feststellen, also die Frage war nicht abgesprochen, insofern ist es ganz super, dass du es jetzt gerade eben anbringst. Auch hier bringe ich wieder unseren aktuellen HR-Report rein. 40% der befragten Entscheider sagen, das ist das wichtigste Thema aktuell, nämlich Mitarbeiter binden. Mhm. So, wenn alle davon die Patentlösung hätten, wie das funktioniert und das zu machen ist, dann wird wahrscheinlich heute die Frage streichen können und dann hätten alle keine Sorgen, aber außer Hayes, weil wir vermutlich dann auch in andere Bereiche stärker rein müssten und eben nicht so stark benötigt würden jetzt aufgrund von Wechseln. Aber Mitarbeiter binden, das heißt, im Wesentlichen sind wir hier natürlich in einem Festanstellungskonstrukt, die uns da geantwortet haben darauf, aber wie gesagt, über 40% sagen, das ist das Wichtigste, das ist das Top-Handlungsfeld, das wir haben, weil trotz, und das ist das Interessante, trotz Corona, wo man vielleicht annehmen möchte, da besteht eine gewisse Sensibilität, ich möchte jetzt nicht wechseln, mal lieber abwarten, was ist. Nein, die Entscheider sagen ganz, ganz bewusst, das ist das Top-Thema schlechthin. Und hier glaube ich, die klassische Marketing-Antwort, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und natürlich ist das Gras immer grüner in der anderen Company, aber es ist in der Regelfall, stellen wir fest, dass es durchaus ein Mix ist. Und Geld, natürlich zählt Geld dazu. Aber was wir auch genauso gut festgestellt haben, ist, Geld ist tatsächlich nicht alles. Und die Companies, glaube ich, die mit denen wir sehr intensiv auch uns austauschen, da herrscht mittlerweile, glaube ich, auch die Erkenntnis, wenn ich nur über Geld jemanden halten kann, dann habe ich schon ohnehin schon was verpasst, dann ist es das auch nicht. Dann lieber jemanden dann vielleicht auch ziehen lassen, weil das auch dann eher später, die Unzufriedenheit löst sich ja nicht auf dadurch. Zurück zu der direkten Frage. Ich glaube, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Umständen. Der Wunsch nach Flexibilisierung, der Wunsch an Teilhabe, der Wunsch nach Teilhabe an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen. Das sind Dinge, die sehr, sehr, sehr stark auf die Awareness und auf das auf den Eindruck, auf die Entscheidungsfindung einwirken, gefällt mir meine Company oder nicht. Das ist natürlich das direkte Umfeld der Kolleginnen und Kollegen. Man sagt ja auch so gerne, man kündigt dem Vorgesetzten, man kündigt der Company oder dem Vorgesetzten, also man kündigt eher dem Vorgesetzten als der Company, oder man bleibt eher wegen des Vorgesetzten gegenüber der Company. Man merkt jetzt im Kontext der Verhomeofficing der Situation, der Flexibilisierung der Arbeit im Homeoffice, dass dieser Sozialfaktor durchaus ein Stück weit in den Hintergrund trägt, wer um mich herum ist, sondern man hat die Leute behält sie in Erinnerung. Das fängt aber an zu verblassen. Das heißt, hier hat man nicht mehr diese Chance, dass sich Leute im Team so wohl aufgehoben fühlen oder mit ihrem Vorgesetzten so extrem gut täglich zusammenarbeiten, dass hier auch dieser Faktor der verstärkten Bindung durch das soziale Umfeld, durch das arbeitssoziale Umfeld, einfach auch ein Stück weit zurückgeht. Das heißt, hier müssen die Arbeitgeber, hier müssen die Firmen Mittel und Wege finden, wie sie diese Desozialisierung bei Homeoffice, wie sie diesem Trend entgegenwirken. Und der ist da. Das ist nicht zu bestreiten. Bis hin zu zwischenmenschlichen Geschichten. Wenn ich nicht die Kamera anmache, dann fehlt mir Gestik und Mimik. Ja, wie kann ich den emotionalen Zustand meines Gegenübers einschätzen? Das fehlt komplett in dieser dislozierten Situation. Selbst mit Kamera wird es nicht ganz so einfach, das zu tun. Weiter gleich alle schauen wie ein Scherenschnitt aus und die Verbindungen sind schlecht und so weiter und so fort. Da fehlen die Nuancen aus der Stimme heraus. Das sind alles Dinge, die vegetativ eher wahrgenommen werden, sprich im Unterbewussten wahrgenommen werden. Die laufen einfach aus. Wir laufen gerade eben, so hat es einer unserer Vorstellung auch ausgedrückt, wir laufen auf ein Defizit in unserem Erlebniskonto hinein. Das heißt, diese Zusammenarbeit basiert auf einem Erlebnis, das wir hatten über Jahre, Jahrzehnte, ist das alles aufgebaut. Jetzt aktuell, seit einem Jahr, kann man das sagen, desozialisieren wir uns da auf der Arbeit. Und da wird es natürlich dann schwer. Mitarbeiter binden, das ist ein Faktor. Und Geld kann man, glaube ich, an der Stelle abhaken. Das muss natürlich an irgendeiner Stelle passen. Das ist auch individuell sicherlich auch. Aber gerade die Teilhabe an unternehmerischen Richtungen, an Entwicklungen, das sind Dinge wie ich und Projekte, interessante Projekte und nicht immer interessante Projekte nur on top. Auch das befeuert nur begrenzt. Ne? Die Leute möchten sich einbringen. Die Leute möchten sich wirklich einbringen. Wenn man dann mit einem tollen, speziellen Projekt dann lockt, das ist sicherlich nicht falsch. Die Leute möchten aber dann an der Stelle natürlich auch zeigen, was sie dann auch darin beitragen können. Und wenn man ihnen dann auf der anderen Seite nicht auch ein Stück Freiraum auch schafft, oder zumindest versucht, dann ist das natürlich auch wieder Second Best. Also ein Stück weit schwerer, als wenn das sich einer dann auch ein Stück weit freischwimmen kann und da sich mehr einbringen kann. Das sind alles Dinge, die da zu dieser Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit natürlich dann drauf einzahlen.
Erlebniskonto, das hat mir gerade sehr gut gefallen. Dass da abgeschöpft wird letzten Endes und ich zahle mit meiner persönlichen Energie, dass ich eben irgendwann mir die Leute nur verblasst vorstellen kann. Auch das trifft sehr gut. Das hast du sehr gut beschrieben. Das kann ich von meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Und es gibt trotzdem da draußen, sag ich jetzt mal flach, Unternehmen, die für sich aus behaupten, das mit dem Homeoffice und das mit der Dezentralisierung klappt fantastisch. Wir sind ein dezentrales Unternehmensnetzwerk. Wir verzichten auf Büros und das läuft alles super. Meine Meinung, und da würde ich auch gerne deine Meinung vielleicht zuhören, meine Meinung ist ja, das kann auch funktionieren, projektbasierend, aber die Anstrengung, diese Menschen zusammenzuhalten, die kommunikative Anstrengung ist um einiges höher und ich glaube auch, dass man in solchem dezentralen Netzwerk am Ende drauf zahlt, weil die Leute nämlich dann anfangen, Lust zu bekommen, ständig zu wechseln hier und da und die Tasche aufzuhalten, weil das Incentiment einfach Geld höher zählt als der Social Impact, den man ja letzten Endes nur digital hat. Und ja, digital ist klasse, bin ich voll dabei, aber es hat definitiv seine Grenzen, weil wir sind nun mal körperliche Wesen und brauchen auch irgendwie das den Schweib mal ab und zu den ich sag jetzt mal Parfümgeruch des Kollegen und nicht nur digital
das erlebt. Tägliche Gespräch, exakt, das ja. Ist der tägliche Anlass, ob das jetzt einfachste Bemerkungen sind, das rüberschauen auf dem Monitor, einmal die Brauen hochziehen und sich allein schon durch so einen Ausdruck einfach zu verstehen, das geht ab an der Stelle. Und ja, in Sachen Produktivität es gibt keiner, der glaube ich, jetzt auf diese Frage anders antworten würde, außer, klar bin ich zu Hause genauso produktiv wie in der Company. Die Wahrheit, die Medaille hat drei Seiten an der Stelle. Die Wahrheit liegt da auf der Mitte. Natürlich habe ich eine gewisse Produktivität, wenn ich mal augenscheinlich nicht durch Ablenkungen von meinem Job weggerissen werde. Ne? Und die Office-Situation vielerorts, wo sehr viel seit den 80ern auf Großraum umgestellt wurde, die erzeugt natürlich dann genau den Eindruck, diese Wohlfühl-Area, niemand ist jetzt um mich herum, ich habe hier die Wellness-Oase, ich kann endlich mal vernünftig ohne Ablenkung arbeiten. Ja, man setzt natürlich da aber leider den falschen Vergleich zwischen Legebatterie und Einzeloffice. Dass der Erfolg, auch der künftige Erfolg, da glaube ich ganz fest dran, der Erfolg von Projekten liegt an vernetzten, multiplen, auch inhaltlich unterschiedlichen Personen. Das ist nicht mehr das wasserfallartige Abarbeiten, sondern zu jedem Projekt kommen unterschiedliche Leute zusammen. Und und genauso glaube ich, weder dass das eine ausschließlich 100% zu Hause und auch 100% immer im Office, koste es, was es wolle, das ist weder das eine noch das andere ist die richtige Lösung. Wir glauben auch daran, dass wir uns dazu einer Mischform entwickeln werden, wenn wir jetzt mal die Notsituation Covid mal außen vor lassen, dass wir uns zu einer Mischform entwickeln, die nicht starr vorschreibt, was zu tun ist, die Freiräume erlaubt, die aber vor allen Dingen aber auch dann das Auffüllen des Erlebniskontos ermöglicht, nämlich auch die Zusammenarbeit. Ne? Also wenn man Fußball spielen will, man kann Einzeltrainings machen, aber naja, der FC und andere Größen, die gewinnen halt auch nur, wenn sie gemeinschaftlich auf dem Platz stehen. Ne? Das ist so komisch, wie es klingt. Das ist so. Ne? Und man kann sich natürlich externe Spezialisten reinholen und Spieler ausleihen an andere. Trotzdem, die Mannschaft muss sich zusammenbacken und das geht nicht, wenn man das nur im Einzeltraining dann macht. Wenn man neue Mitarbeiter einstellt, Onboarding, wie soll der in eine sogenannte Unternehmenskultur reinwachsen, wenn der außer einer leeren Halle einem versiegelten Umschlag mit seinen Zugangsdaten, wenn sie denn funktionieren, wie soll der denn Unternehmenskultur denn lernen? Der muss natürlich, und da gehen unsere Sales-Kollegen auch mit dem allerbesten Beispiel voran, die auch dann bewusst auch sagen, wer neue Leute einstellt, der muss die onboarden können, der muss denen auch zur Verfügung stehen können. Die darf man nicht alleine lassen und das spielt auch gar keine Rolle, welches Senioritätslevel der hat. Die Unternehmen schreiben sich eine intrinsische Unternehmenskultur zu selbst, egal wie die jetzt definiert ist und woraus die sich dann auch speist, aber in einem leeren Saal als einer von vielen leeren Stühlen sitzend, da kann sich die nicht erlebbar machen. Und das gilt es umzusetzen für die Zukunft. Und da ist Covid jetzt sicherlich das disruptive Ereignis gewesen, um das zu forcieren.
Ja. Wenn man jetzt mal überlegt, also die Frage, es war jetzt auch, die nächste Frage ist auch nicht abgesprochen, aber die muss ich trotzdem stellen. Und zwar die Frage nach die Fluktuation Unternehmen. Du hast sie eben schon mal angesprochen. Hat sie jetzt eigentlich durch Covid zugenommen? Das habe ich noch nicht ganz rausgehört.
Du sprichst jetzt deutschlandweit, also so als allgemeine Erkenntnis. Ich denke nicht. Also ich bin da ein Stück weit vorsichtig, weil empirisch kommt man solchen Sachen eher besser bei als Glaube, Liebe, Hoffnung mit der Einschätzung. Aber ich glaube, dass es gibt eine Phase, an denen an den Unternehmen eher stabiler sind in der Sachen Fluktuation. Da mag so eine Anfangssituation oder eine Bedrohungssituation Covid sorgt eher für Stabilisierung. Aber mit weiterem Lauf setzen solche Ereignisse auch durchaus Freisetzungen frei. Ja, das heißt, da merken Leute einfach auch, es gibt andere wichtige Dinge, warum soll ich denn jetzt auch nicht mal was anderes ausprobieren? Jetzt ist gerade auch die Gelegenheit. Also ich glaube, wenn man es mal wirklich overall versucht zu ermitteln, ist es ein Wash, es ist halbwegs gleich geblieben. Einige Branchen, da dürfte es sicherlich auch anders gewesen sein, getrieben oder nicht getrieben. Und bei einigen Branchen, die spüren es überhaupt nicht. Im Gegenteil. So wird sich das dann, wenn man es weiter runterbricht, gibt sich ein sehr facettenreiches Bild dann eher. Overall würde ich wahrscheinlich sagen, eher ein gleich geblieben.
Ja, würde ich von meiner Laienbeobachtung auch so behaupten, dass es sich jetzt nicht extrem, dass da jetzt keine krasse Strömung gab. Klar, Gastronomiebereich und Eventbereich mal ausgenommen, aber das sind auch Extremfälle, die müssen wir da nicht beachten. Ich habe heute rausgehört bezüglich Haze, ihr seid eigentlich vom Mindset her, zumindest was ich von dir so höre, sehr agil aufgestellt. Ihr habt eine sehr moderne Einstellung zu den Dingen da draußen. Das Thema, als du jetzt über Projekte gesprochen hast, habe ich da auch eine starke Tendenz zur Agilität herausgehört, einfach zu sagen, wir brauchen ein Team, das sich um Ziele kümmert und daran arbeitet. Wasserfall hast du ausgeklammert. Es hört sich sehr danach an, dass sich Haze auf die Zukunft eingestellt hat und auch einstellen wird. Und es hört sich sehr danach an, dass wir in den nächsten Monaten mal irgendwas erwarten können. Ich weiß nicht was, aber man hört irgendwas raus. Das will ich hier beim Raum stehen lassen. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und das schöne Gespräch. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe viel mitgenommen. Auch danke für die konkreten Antworten und die Daten, die du geliefert hast. Gerne auf ein erneutes Gespräch dieses Jahr, wenn es Zeit ergibt.
Sehr gern. Vielen Dank, Clemens, auch für die Fragen. Das war interessant auch zu sehen und zu hören. Dankeschön.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Und ein herzliches Dankeschön an Clemens und Thorst für dieses Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören!